So, jetzt also Andreas der Ältere. Genau. Aber analog. Also, wenn ich euch so anschaue, so herrliche Gemeinschaft, die Gesichter so offen und sprechend, ein bisschen erwartungsvoll, ein bisschen wertschätzend, wisst ihr, dann finde ich immer, das Thema passt überhaupt nicht. Wir kommen jetzt von Ostern, wir glauben an einen Gott, der Tote auferweckt. So großartig. Und jetzt komme ich mit einem Thema, Einsamkeit. Also, wenn ich euch anschaue, passt das überhaupt nicht. Warum habe ich trotzdem dieses Thema? Also, kurz vorauszuschicken, es hat mich betroffen. Ich habe großartige Freunde. Ich schätze das als eines meiner ganz großen Reichtümer, dass ich langjährige Freundschaften habe. Menschen, mit denen ich mich immer wieder nach langer Zeit treffe und wir knüpfen direkt da an, wo es beim letzten Mal war. Und es ist eine herzliche Verbundenheit. Ein großer Reichtum. Und trotzdem habe ich im letzten Jahr über Monate mit Einsamkeit zu kämpfen gehabt. Ich weiß nicht, ob das was mit Wüste zu tun hat, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass einem die Dämonen noch zusätzlich da kräftig anstacheln, einem das Beten schwer machen. Mit Einsamkeit zu kämpfen, und ich muss euch sagen, ich konnte irgendwie gar nicht so richtig gut damit umgehen. Ich dachte, Mann, jetzt bin ich schon eine Weile unterwegs, aber irgendwie, nee, gefällt mir nicht. Ich bin einfach in die Zerstreuung gegangen. Einfach ablenken. Und es ist so ein Gefühl bei mir, bei anderen vielleicht ganz anders, wie so ein Hunger. Wie so ein Rumoren, so ein dauerhaftes Rumoren, wie so ein Hunger. Manchmal einfach so als Untergrundgefühl, dass irgendein Mangel da ist. Und manchmal so intensiv, dass ich den Eindruck hatte, oh, jetzt würde ich fast alles machen, auch das, was nicht zugelassen ist, um das zu lindern. Und als ich dann mal wieder so nach einer ganzen Weile damit zu tun hatte, dann verstand ich zumindest, wenn Einsamkeit wie Hunger oder Durst auch sein kann, dann kann einen das schon das Leben kosten. Ich fand dann überraschend, eine Studie kam zum Ergebnis, chronische Einsamkeit verkürzt oder schädigt dein Leben wie 15 Zigaretten an einem Tag. Ja, das ist doch eine Aussage. Und als ich da mal wieder so drin steckte, ein bisschen gejammert habe, da war sie wie so ein Impuls, mach eine Predigt draus. Und ich sagte, Herr, ich habe ein Problem, aber ich habe noch keine Botschaft. Und dann sagte er, ja, fang mal mit dem Problem an. Weiß doch wohin. Okay, ich denke an Alleinerziehende mit zwei kleinen Kindern, an eine Alleinerziehende mit zwei Kindern, die abends müde weinend ins Bett fällt, weil ihr so sehr jemand fehlt an ihrer Seite. Und ich weiß, das ändert sich nicht in nächster Zeit. Ja, wohin? Ich denke an die Einsamkeit der gebrechlichen Frau. Die letzten Jahre sind ihre ganzen vertrauten Freunde gestorben. Mit denen hat sie ihre Lebensgeschichte geteilt. Auto geht nicht mehr. Jetzt ist sie davon abhängig, dass sie jemand besucht. Die Freiheit hat es also verloren. Die Kinder wohnen weit weg und ihr Mann ist dement. Allein zu zweit. Tja, wohin? Ich denke an die Einsamkeit des Mannes, der eines Tages hinter seinem Bildschirm hervorkommt und feststellt, dass er keine Beziehung im realen Leben mehr hat, die irgendwie bedeutend oder nahe ist, weil er sich immer nicht für andere überhaupt interessiert hat und jetzt hilflos ist in einer realen Welt. Wohin? Ich denke an die Einsamkeit der Frau, die sich seit Jahren nach einem Partner sehnt und ihn einfach nicht findet. Und sie betet, Ich denke an die Einsamkeit des Leiters, des Pastors, der die Verantwortungslast trägt für andere. Und er muss Entscheidungen treffen, die können die anderen manchmal nicht nachvollziehen. Die befremden sie geradezu, weil sie die Hintergründe nicht alle kennen und auch nicht alle wissen sollen. Und der Leiter trägt diese Last, für viele zu entscheiden, ohne dass die anderen das verstehen oder nachvollziehen können. Und er kann diese Last gar nicht teilen mit jemand. Von manchen wird er sogar angefeindet wegen seiner tollen Position. Denkt nur an Mose. Da ist die Einsamkeit des Gefangenen, eingeschlossen, isoliert, dort, wo es keine Freunde gibt. In Haft, wo die Zeit nicht mehr vergeht. Ich denke an den Langstrafler, der Kontaktaufnahmen sagte: Ich schicke euch ganz viele Socken, die ich stricke, wenn ihr mir einmal ein Paket schickt. Ich kriege sonst nichts. Ich denke an die Einsamkeit, in die ich durch meine Sünde gerate, weil ich sie verbergen will, weil ich manchmal in die Tendenz zur Selbstverachtung dadurch komme, die mich irgendwie fertig macht. Ja, wohin? Ich denke an die Einsamkeit von Menschen, einer Frau, die Jesus von Herzen liebt, die ihr ganzes Glück findet in dem Anschauen von Jesus, in der Anbetung, in seiner Gegenwart. Und dann folgt sie Jesus zu den Sterbenden, in die Slums. Und sie erlebt seitdem in ihrer Gebet, in ihrer Stille, als wäre sie von Gott abgeschnitten. Das Dunkel der Seele, Gottes Dunkel. Sie sieht, sie spürt, sie hört ihn nicht mehr und weiß doch, dass er durch sie handelt. Die dunkle Nacht der Seele. Mutter Teresa erzählte das, hat sie aufgeschrieben in einem Buch. Eine Erfahrung von Glaubenden, dass sie im Dienst für Jesus manchmal wie abgeschnitten sind von seinem Licht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann denke ich, ja, wohin? Guter Ort. Und gleichzeitig wird mir deutlich, jetzt gehe ich zu Jesus damit und erzähle ihm von meiner Verlassenheit, von meinem Durst und bin dabei erstaunt, dass es nicht Jesus triggert, wenn ich von Verlassenheit, von Durst spreche und dass er nicht sagt, du lass mal, bleib mir mal damit fern, das erinnert mich an meine schlimmsten Stunden, muss ich jetzt nicht nochmal haben bei dir. Ich sehe Jesus und er spricht dir und mir zu, mein Kind, ich sehe dich. Und ich trage deine Einsamkeit mit dir. Ich halte deine Einsamkeit mit dir aus. Und glaub mir, ich werde da sein. Und dabei fällt mir eine Geschichte ein, wie das Ganze mit mir und Jesus so begann. Am 12. April 1982, da ist also ein Kind. Dieses Kind, müsst ihr euch vorstellen, die Einsamkeit eines Jungen, der alleine auf dem Schulhof steht, während die anderen zusammen spielen. Und dieses Kind ist beruhigt, wenn sich die destruktive Aufmerksamkeit der anderen nicht zu ihm wendet. Also wenn er möglichst nicht bemerkt wird, weil er dann nicht Opfer von Hänseleien oder Rumschubsen wird. Und dieser junge Mann kommt also in den Jugendkreis und klettert auf einen Baum, wo er in der Ferne mal Jesus mal beobachten möchte. Und dann an diesem 12. April 1982 sieht Jesus dieses junge Kerlchen und sagt, Andreas, komm doch mal von deinem Baum runter. Ich will heute bei dir zu Gast sein. Und der kann sich das gar nicht vorstellen. Nee, aber du hast jetzt nicht Interesse an mir, oder? Doch. Jesus hat mich damals gefunden, hat mich in meiner Einsamkeit gefunden. Und das Überraschende für mich war, er hatte wirklich Interesse an mir und hat mich hineingenommen in die Gemeinschaft. Er hat mich gesehen, er war der Erste, wo ich den Eindruck hatte, er ist echt mein Freund. Das hat alles verändert. Das hat mir eine Zugehörigkeit gegeben, einen Halt, hat mich aus dieser Isolierung herausgeholt. Und das hat mein Leben auf eine ganz andere Basis gestellt. Die Grundfreude meines Lebens. Jesus hat mich gefunden, er ist mein Freund und ich darf dazugehören. Ich bin Staatsangehöriger im Reich Gottes. Auch nicht schlecht. Und diese Geschichte hat mir deutlich gemacht, dass Gott offensichtlich einen besonderen Blick für einsame Leute hat. Ich habe natürlich, wie das so als Theologe üblich ist, gleich mal geschaut, was steht denn so in der Bibel. Und zwar Altes Testament zum Thema Einsamkeit. Und dann stell dich fest, es gibt gar keinen Begriff im Hebräischen für Einsamkeit. Denke ich, wie kann das jetzt sein? Also in England gibt es einen Minister for Loneliness. Also ein Minister gegen Einsamkeit sozusagen. Einsamstes Land. In Deutschland nimmt seit Corona Einsamkeit gravierend zu. Interessanterweise unter jungen Leuten. Ihr wisst, Großstadtwüste, Anonymität. Das Paradoxe ist, dass die sozialen Medien und die digitale Welt es noch verschärfen. Dass du unglaublich viel eigentlich verbunden bist, aber dein Herz sagt dir die ganze Zeit, es ist oberflächlich. Also, auf der einen Seite ganze Minister für das Problem und im Alten Testament findet sich der Begriff nicht mal. Und dann dachte ich natürlich, also nur weil es den Begriff nicht gibt, heißt das nicht, dass die Leute es nicht erlebt haben. Aber im Hebräischen denkst du anders darüber, du nimmst es anders wahr. Da beschreibst du also nicht, ich bin einsam, sondern ich sitze allein. Das ist eine sehr konkrete Sprache, handlungsorientiert. Meine Sprache ist manchmal gefühlsorientiert, also ich spreche von Einsamkeit als Gefühl. Das ist nicht so das jüdische Denken, sondern das ist eher so faktenorientiert. Da sagt also nicht einer, ich bin einsam, sondern sie drücken das körperlich aus. Ich bin gebeugt oder ich bin verlassen. Oder auch in Bildern ausgesprochen, zum Beispiel Thema Durst, Thema Hunger, meine Seele dürstet. Oder ich bin wie ein Käuzchen in den Ruinen. Sehr schön. Das jammert auch ganz alleine da und alles ist wüst. So, das sind so die Bilder. Und da finde ich dann doch einiges. Und dabei bin ich dann auch auf eine Bibelstelle gestoßen, die ich euch auch vorlesen möchte. Die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keins. Und jetzt durchaus in diesem verschiedenen, doppelten Sinne auch von Elend und Arm und Suchen und Durst haben. Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich lasse Ströme hervorbrechen auf kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Wasserteich und dürres Erdreich zu Wasserquellen. Ich setze Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume in der Wüste. Ich pflanze Wacholderbäume, Platanen und Zypressen miteinander in der Steppe, damit alle miteinander es sehen und erkennen und es sich zu Herzen nehmen und ermessen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, dass der Heilige Israels es geschaffen hat. Also wie gesagt, von Einsamkeit ist eigentlich gar nicht die Rede, aber ich glaube, es hat eine Menge damit zu tun. Und damit fällt mir eine andere Geschichte ein. Ich war also eine ganze Weile schon Christ und habe mein Praktikum gemacht in Berlin als Praktikant, als Pastor. Und ich erlebte jetzt also eine ganz andere Seite, abgeschnitten von meinem Jugendkreis und meiner Heimatgemeinde, die real existierende Kirche. Und war, milde gesagt, ernüchtert. Ich fand irgendwie dort, wo ich war, niemand, mit dem ich beten konnte. Das war da irgendwie nicht so. Ich hatte sogar den Eindruck, ich kann gar niemand in die Gemeinde einladen. Ich will sie nicht abschrecken. Und das brachte mich in ein ganz schönes Dilemma. Und dann saß ich war also aus dem Jugendkreis gekommen und hatte direkt ein Zimmer im Altenheim bekommen. Das ist auch eine Karriere. Also ein großes Zimmer. Und da saß ich, und das Verrückte an Einsamkeit ist, Einsamkeit forciert noch Einsamkeit. Du wirst immer isolierter, du wirst immer beziehungsunfähiger und der Antrieb fehlt. Irgendjemand hat mir jedenfalls den Antrieb gegeben und ich fing an, die Leute in meinem Haus zu besuchen. Ich hatte viel Zeit sozusagen und Leerlauf und begann, die alten Leute über 80 da zu besuchen. Traf auf verbitterte Leute, allesamt allein. In ihren Wohnkisten, sage ich mal. Und das Erstaunliche, was ich feststellte, ich ging ja eigentlich ziemlich leer dorthin. Sie waren so dankbar. Sogar die Verbitterten, die am Anfang ununterbrochen schimpften. Und nach einer Dreiviertelstunde dachte ich, das muss man erstmal aushalten. Und dann dachte ich, was für ein schwieriger Besuch. Und dann dachte ich so, jetzt muss ich gehen. Und dann bedankten die sich so überschwänglich. Ich dachte, ach nee, jetzt. Ich habe Freundschaften gefunden. Sicherlich 60 Jahre Abstand. Aber Freundschaften, die über Jahre gehalten haben. Leute, die mich unterstützt haben, die für ein paar wenige Besuche so dankbar waren, dass sie Monate von diesen einzelnen Besuchen sprach, von einem, der selber so einsam war. Das hat bei mir etwas aufleuchten lassen, wie das Jesus manchmal macht. Er benutzt uns, wo wir selber eigentlich ein Leid und eine Schwierigkeit haben, und setzt uns ein für andere. Und irgendwie entspringen da Quellen und entspringt da etwas, was Leben hat. Es ist etwas Faszinierendes. Die andere Bibelstelle mal. Das habe ich so ähnlich festgestellt. Wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Also mein Dunkel. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Gott verwendet uns manchmal mit dem Dürftigen, was wir haben, um die Einsamkeit von anderen zu durchbrechen. Manchmal können wir nicht die Gesamtsituation ändern, aber es lindert etwas. Und es kommt etwas ganz anderes hinein, was Mut macht, Leben schafft, aufrichten lässt. Und da denke ich, es ist eine grandiose Erfindung Gottes, die Gemeinde. Dass er Gemeinschaft stiftet, einen Rahmen schafft, in dem es um Beziehung geht. In dem Beziehung gefördert wird, dass man einander wahrnimmt. Dass du übst, einander zu lieben, den Nächsten, den Bruder, die Schwester und Gott zu lieben. Also ein einziges Institut zur Abwendung von Einsamkeit. Und ich sehe an dieser Stelle, die wir noch vorher hatten, vielleicht noch einmal zurück. Ich denke jetzt an diese Großstadtwüste Berlin. Oder ich denke an die Steppe der Uckermark. Eine andere Form von Einsamkeit, die ich dort treffe. Menschen, die weit entfernt sind, Senioren, die für sich allein leben und da ist aber niemand. Und die haben gelernt, es gibt keine Hilfe. Und sie sagen, ja, es muss. Komm mit klar. Und jetzt macht Gott was Interessantes. Er ist eine Art Gärtner. Einerseits lässt er Quellen entspringen. Er lässt Quellen entspringen in deiner Einsamkeit. Er ist da, da, wo wir es manchmal nicht erwarten. Er lässt Quellen entspringen mitten in dieser Großstadtwüste und mitten auf dem flachen Land. Und das Interessante ist, dann er pflanzt Bäume. Das kann man sicherlich wörtlich verstehen, man kann es aber auch als Bild verstehen. Ihr wisst, der Gerechte wird blühen wie und grün wie ein Baum. Manchmal werden die Gläubigen mit Ölbäumen verglichen. Also, liebe Myrte, liebe Platane, lieber Ölbaum, darf dich Gott in die Wüste versetzen? Weißt du, in der Wüste machst du einen Unterschied, du veränderst das Klima. So ein Bäumchen, das muss auch die Wüste und die Einsamkeit erdulden, aber das Mikroklima wird verändert. Das ist doch mal angesichts des Klimawandels eine echte Botschaft. Gott pflanzt Bäume, Gott pflanzt euch manchmal in Wüstengebiete hinein, wo die menschliche Verbundenheit so fehlt, wo so viele dürsten. Und ihr verändert durch die Verbundenheit mit Christus die Umgebung. Bietet Schatten, werdet zu Hoffnungszeichen, wie solche Bäume mitten in der Wüste. Menschen erkennen euch und wissen, die haben auch ihre Probleme, aber da ist was anders. Jesus ist anders. Wir haben einen Gott, der die Einsamen sieht, und wir haben einen Gott, der die Wüste verwandelt, auch durch die Gemeinde verwandelt, durch Gemeinschaften, die Heimat werden. Er setzt uns daran und manchmal versetzt er dich an so einen Wüstenplatz, weil er durch dich die Welt verändert, zumindest in diesem Mikrokosmos. Und wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen, dann will ich euch das zumindest als Möglichkeit geben. Wenn du möchtest, es stehen da zwei Tische, wenn du gerne auch noch deine Einsamkeit ans Kreuz, zum Gekreuzigten bringen möchtest, schreib sie auf, setz sie einfach dran. Es ist ein guter Platz. Du darfst es ihm sagen und er sieht es. Und wenn ihr etwas anderes jetzt bewegt vor Christus, lasst uns ihn anbeten und lasst uns beten, dass er all diese Wüsten und die Einsamkeiten verwandelt und dass er Quellen schafft, dass wieder Menschen aufatmen.